Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Für manche passt der Humor ja irgendwie ins Gesamtbild, das Twitter-Chef und Tesla-CEO Elon Musk abgibt. Der macht derbe Scherze, aber so ist er halt, ne? Sein letzter Witz ist aber vor allem für den Journalismus mehr als das, nämlich Ausdruck dessen, was Elon Musk von ihm hält.
Nämlich, wenn man jetzt der Pressestelle von Twitter eine E-Mail schickt, dann bekommt man seit letztem Wochenende eine automatische Antwort, und zwar in Form eines Kacke-Emojis. Ja, das ist vor allem deshalb interessant, weil diese Pressestelle, die gibt's eigentlich gar nicht mehr. Elon Musk hat die Kommunikationsabteilung abgeschafft, genau wie vor einigen Jahren auch schon bei Tesla.
Ja, Tech-Konzerne, die Journalismus wie Dreck behandeln. Das Neueste, was man so hat als Trend aus dem Silicon Valley, Thomas Reinches mit weiteren Eindrücken.
Generally speaking, it's a complete nightmare dealing with Silicon Valley companies.
Sich mit Silicon Valley-Firmen auseinanderzusetzen, sei ein absoluter Albtraum, sagt Bobby Allen. Er ist Tech-Reporter für das US-amerikanische Radio NPR.
I hate to sound cynical.
Ich will nicht zynisch klingen, aber wenn ich eine Geschichte über einen der großen Konzerne mache,
Amazon, Google, Microsoft, Facebook,
dann muss ich davon ausgehen, dass deren Presseleute nutzlos sind. Ich gehe davon aus, dass sie nicht mit mir telefonieren. Ich gehe davon aus, dass sie mir eine nichtssagende Stellungnahme schicken, die nicht auf meine Fragen eingeht. Freundlich ausgedrückt, die Presseleute sind nicht gerade hilfreich.
Ein aktuelles Beispiel liefert YouTube. Vor 2 Jahren hatte die Plattform Donald Trumps Kanal gesperrt. Seit etwa einer Woche darf er wieder posten. Und er tut es, wenn auch bisher nur diese paar Sekunden auf seinem Kanal zu finden sind.
Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated.
I'm back steht in Großbuchstaben darunter. Warum er zurück ist, wer warum entschieden hat, den Account des Ex-Präsidenten nach 2 Jahren wieder freizuschalten, das erklärt YouTube nicht. Nur 3 Sätze hat YouTube als Erklärung geliefert. Der entscheidende lautet:
Wir haben das Risiko anhaltender Gewalt in der realen Welt sorgfältig abgeschätzt und dagegen abgewogen, wie wichtig es ist, dass WählerInnen vor einer Wahl die Gelegenheit haben, von allen wichtigen Kandidaten gleichermaßen zu hören.
Der Tech-Journalist Casey Newton meinte, er habe Haikus gelesen, die länger waren als dieses Statement. Seine Fragen zu Details der Entscheidung blockte YouTube ab. Kein weiterer Kommentar. Das ist auch Bobby Allens tägliches Geschäft. Dabei sollte die Bedeutung der Social-Media-Giganten sie eigentlich zu mehr Transparenz verpflichten.
In order to understand how these companies are functioning,
aufgrund der Rolle dieser Unternehmen in der Gesellschaft müssen wir wissen, wie umstrittene Entscheidungen getroffen werden. Wir erweisen der Gesellschaft einen Bärendienst, wenn wir nicht erklären können, was bei diesen Plattformen passiert.
Der einzige Ausweg? Um die NPR-Hörerschaft zu informieren, muss Bobby Allen auf andere Quellen zurückgreifen. Wenn er keine Informationen aus einem Unternehmen bekommt, dann müsse er sie um das Unternehmen herum einsammeln. Schreibt er die Pressestelle von Twitter trotzdem noch an?
You know, I have enough people.
Ich habe die Kontaktdaten von genug Leuten bei Twitter. Ich texte denen einfach, wenn ich Antworten brauche.
I don't really need a poop emoji in my work inbox.
Ein Kothaufen-Emoji in meinem Postfach brauche ich nicht.
Thomas Reinches über die Arbeit von Tech-JournalistInnen, die über das Silicon Valley berichten.
Wir haben uns gefragt, ob wir hier einen neuen Trend in der Kommunikation von Unternehmen und vielleicht sogar auch in der Politik sehen oder ob das Silicon Valley immer noch eine Ausnahme ist.
Dafür haben wir mit dem Kommunikationswissenschaftler René Seidenglanz gesprochen, Präsident der Quadriga Hochschule in Berlin. Und als erstes haben wir ihn gefragt, woher diese Abneigung im Silicon Valley gegenüber der Presse, gegenüber dem Journalismus überhaupt kommt.
Also ich glaube, man muss ein bisschen das Mindset im Silicon Valley ein wenig sortieren und dann sind es vielleicht 3 große Themen, die hier eine Rolle spielen. Zum einen ist ja das grundsätzliche Mindset, wo Silicon Valley mal gestartet ist, eines, das von einer Demokratisierung von Öffentlichkeit ausgeht. Das ist im positiven Sinne etwas, das vielen gesellschaftlichen Gruppen ermöglicht, sich zu artikulieren, wenn wir an den arabischen Frühling denken. Es führt im Negativen natürlich auch dazu, dass Fake News, Lügen, Hass und Hetze ein bisher nicht gekanntes Ausmaß angenommen haben. Es ist zum Zweiten ein extrem freiheitlicher bis libertärer Geist, der sich ja geradeaus auch in der Person von Elon Musk repräsentiert wo man auch aus diesem Mindset heraus eine ordnende, eine bewertende oder eben auch kuratierende Instanz, wie es ja journalistische Medien auch sind, ablehnt. Was häufig dann auch zu diesem Missverständnis führt, dass sich dann irgendwie schon die beste Meinung, die wahreste Meinung dann schon durchsetzt. Tatsächlich ist es aber eigentlich die lauteste und nicht zuletzt ist es einfach auch das Geschäftsmodell im Silicon Valley. Möglichst viel Information, möglichst viel Kommunikation auf den eigenen Plattformen zu generieren, weil möglichst viel Information, Kommunikation führt zu möglichst vielen Nutzerdaten und das ist letzten Endes das Geschäftsmodell.
Ja gut, aber man kann natürlich das eine machen und muss das andere nicht lassen. In der PR war es ja nun lange so, dass Transparenz und offener Umgang mit Fehlern dann so als der Goldstandard galt eigentlich oder sich dorthin entwickelt hat in der modernen PR. Ist das jetzt vorbei mit dieser Zeit oder ist das tatsächlich so ein Tech-Phänomen?
Nein, es ist ein Tech-Phänomen, wenn Sie sich ein Unternehmen wie Tesla oder eine Person wie Elon Musk anschauen, die allein auf Twitter derzeit etwa 130 Millionen Follower hat, ja, der aktivistische Follower hat, die auch noch freiwillig in seinem Geiste und in seinem Interesse kommunizieren, dann ist das ja etwas, was ein Phänomen ist, was aber natürlich nicht für das Gros von Unternehmen spricht, von Parteien, von Organisationen spricht. Also für 99% von Unternehmen, von Organisationen sind journalistische Massenmedien auch heute noch wichtig, um Öffentlichkeit herzustellen. Sie sind aber nicht mehr die wichtigste oder die alleinige Möglichkeit, Öffentlichkeiten zu erreichen, sondern wenn Sie ein Unternehmen sind, wenn Sie eine Organisation sind, müssen Sie heutzutage eben auch auf anderen Plattformen stattfinden, um Ihre Stakeholder-Zielgruppen auch zu erreichen.
Gut, also einerseits ist es eine neue Form der Kommunikation und Sie haben aber eben auch gesagt, dass es sich um ein Phänomen in der Tech-Branche handelt und gleichzeitig haben Sie jetzt aber auch die Politik angesprochen und wir sehen das ja oder wir haben das lange bei Donald Trump gesehen, der zunehmend an der Presse vorbei kommuniziert hat und dann haben wir auch in der deutschen Parteienlandschaft beobachten können, dass da zunehmend Kanäle, Podcasts bis hin zu Newsrooms eröffnet wurden von Parteien. Also könnte man sagen, hier gibt es doch eine ähnliche Entwicklung und nicht nur ein Phänomen in der Tech-Branche?
Es ist auf jeden Fall so, dass Sie natürlich als Politiker, als Unternehmen zunehmend die Möglichkeit haben, einfach Ihre Stakeholder direkt, ungefiltert durch eine mediale, massenmediale Gatekeeper-Funktion zu erreichen. Und das wird natürlich genutzt. Das ist ja erstmal auch legitim, aber wenn wir uns umgekehrt anschauen, welche Reichweite haben eben Unternehmen auf solchen Kanälen, dann ist es natürlich ein Unterschied zwischen Phänomenen wie Donald Trump und dem Gros der Organisationen, die natürlich immer noch Medien und journalistische Medien als ein sehr wichtiges Element ansehen. Und selbst wenn wir uns den Wahlkampf oder die Wahlkampagne 2016 von Donald Trump anschauen, ist es ja aus heutiger Sicht immer noch nicht entschieden, ob Facebook und andere soziale Medien das entscheidende Element waren oder nicht doch klassische Medien wie zum Beispiel Fernsehen oder Fox News das auslösende Moment gewesen sind.
Ich meine, aus menschlicher Sicht ist ja vielleicht die Motivation, also wir haben über Elon Musk gesprochen, aber das gilt sicherlich auch für Politikerinnen und Politiker vielleicht nachvollziehbar. Wenn ich meinen eigenen Kanal habe, muss ich mir natürlich keine kritischen Fragen stellen lassen. Ne? Deshalb, Sie sagen gerade, es ist auch eine Frage der Reichweite, aber wenn ich nun so viel Reichweite wie Elon Musk habe, wozu brauche ich dann die Presse? Warum sollte ich überhaupt noch die Fragen beantworten?
Genau. Und Sie sagen es ja selber, das ist auch menschlich, das ist vielleicht auch pragmatisch, dass dann eben so ein Tech-Unternehmen die Entscheidung trifft, ich kann ja mit direkten Kanälen zum einen eine viel höhere Reichweite generieren und das, was ich aussage, wird eben nicht eingeordnet, es wird nicht kommentiert etc. Ob das jetzt gesamtgesellschaftlich positiv ist oder eben eher negativ, das ist eine andere Diskussion. Wenn wir rein aus der Perspektive der Organisation sprechen, oder eben von Elon Musk sprechen, ist es, wie Sie sagten, menschlich oder pragmatisch durchaus nachvollziehbar.
Aber verstehe ich Sie jetzt richtig, dass Sie keine gesamtgesellschaftliche Veränderung sehen oder keine Veränderung in der Bedeutung, in der Rolle des Journalismus sehen, sondern dass Sie eher sagen, es gibt hier einen Unterschied in der Unternehmenskultur, also zum Beispiel der US-amerikanischen Tech-Unternehmen oder von deutschen Mittelstandsunternehmen oder eben auch innerhalb von politischen Parteien?
Es gibt natürlich massive gesellschaftliche Änderungen, wenn wir uns die Rolle von klassischen journalistischen Medien heute anschauen. Das Meinungsmonopol, das ist natürlich heute verloren gegangen, weil jeder und jede heutzutage die Möglichkeit hat, selbst Millionen von Empfängern in der Öffentlichkeit zu generieren. Aber, und das ist ja ein anderer ganz wichtiger Trend, diese journalistische Rolle ist immer noch da, sie ist immer noch wichtig. Ja, weil wenn Sie danach schauen, ich sag mal, wenn ein Shitstorm unterwegs ist, wann bekommen solche Themen eine gesellschaftliche Relevanz? Sie bekommen immer noch dann gesellschaftliche Relevanz, wenn sie von großen journalistischen Medien aufgegriffen werden.
Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die wichtige Funktion, eine gewisse Kontrolle auszuüben, dass man eben natürlich Wissenschaftlern auf der einen Seite, Wissenschaftlerinnen, dann Menschen aus der Wirtschaft oder auch natürlich Politikerinnen und Politikern dann Fragen oder kritische Fragen stellt. Der Journalismus wird ja auch als vierte Gewalt gesehen. Nur dieser Funktion kann der Journalismus ja dann nicht mehr gerecht werden, wenn eben Leute entscheiden, ich kommuniziere an den Medien vorbei.
In der Tat. Aber ich glaube nicht, dass sich jeder und jede erlauben kann, aus professioneller oder eben auch aus gesellschaftlicher Sicht an den Medien vorbei zu kommunizieren. Das ist natürlich noch nicht entschieden. Ja, wenn wir heute in die Zukunft schauen, ja, dann könnten wir sagen, in 10 Jahren ist das vielleicht ganz anders. Ich glaube aber nicht, dass journalistische Medien diese Funktion verlieren werden, vor allem die Qualitätsmedien nicht. Weil wir ja sehen, dass es in der Öffentlichkeit einen großen Vertrauensverlust gibt. Was ist überhaupt noch wahr? Ja, oder ist es vielleicht ein Deepfake? Ist es eine Fake News? Also ist es aus meiner Sicht überhaupt noch nicht entschieden, ob klassische journalistische Medien im Zeitverlauf immer unwichtiger werden oder ob sie nicht eher diese Rolle, Qualität zu bringen, Botschaften einzuordnen, zu bewerten, zu sortieren, zu kuratieren, ob diese Rolle nicht eher noch wichtiger wird.
Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch diese Entwicklung, dass Menschen einer Gruppe weniger mit Widerspruch klarkommen oder weniger Widerspruch hören möchten. Und dann ist es natürlich, Sie haben gerade die Followerschaft von Elon Musk angesprochen, ist es ja vielleicht ganz bequem, sich da irgendwie so einzurichten und ungefiltert und vor allen Dingen nicht kritisiert den Worten des Gurus zu lauschen.
Ja, Sie haben was Richtiges gesagt. Das ist ganz tief in der Psychologie eines Menschen drin. Das kann man beklagen, aber das ist Sozialpsychologie, Festinger, das und andere, die das schon in den 50er Jahren festgestellt hat, dass ein Mensch natürlich dazu neigt, seine eigenen Einstellungen ungern zu hinterfragen, ja, und natürlich sich lieber in Kreisen bewegt und in Informationswelten bewegt, die seine eigene Position bestätigen. Das ist menschlich. Das war immer so, das wird immer schon so sein. Aber umso wichtiger ist es doch, dass diese Welten von journalistischen Medien irritiert werden. Ja, dass es journalistische Qualitätsmedien gibt, die in solche Welten immer noch eindringen können, weil sie eine große Rolle, eine große gesellschaftliche Rolle spielen, weil ihnen hoffentlich auch weiterhin Vertrauen entgegengebracht wird. Und vielleicht auch auf, Sie sprechen ja dann auf Blasen an oder eben auch auf rechtspopulistische Gruppierungen, wenn man sich auch, wenn man Diskussionen auch verfolgt, auch auf der Straße, wo dann über Lügenpresse etc. fabuliert wird, daraus lässt sich ja im Umkehrschluss schließen, dass selbst solche Gruppen großen traditionellen journalistischen Medien nach wie vor eine hohe Bedeutung zuspielen, weil sie eben sagen, guckt mal, da werden wir überhaupt nicht beachtet, da findet unsere Meinung nicht statt. Aber im Umkehrschluss ist es ja offensichtlich auch solchen Gruppen immer noch sehr wichtig, dass sie eben dort stattfinden oder nicht stattfinden. Und das zeigt doch, journalistische Medien haben immer noch eine hohe gesellschaftliche Relevanz, selbst von denen, die sich als ihre Gegner bezeichnen würden.
Ein, wie ich finde, sehr optimistischer René Seidenglanz, der Kommunikationswissenschaftler, sieht erstmal keinen Bedeutungsverlust des Qualitätsjournalismus, auch nicht in Zeiten von Social Media. Wir danken für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.